Hallo und herzlich willkommen zu eurem Human Talk Podcast im Expertengespräch. Mein Name ist Sandra Wilson und heute zu Gast ist Rolf Zimmer, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Die Optimisten. Rolf bringt über 18 Jahre Erfahrung mit in führenden Rollen, unter anderem im IT-, Customer- und Partner-Experience-Bereich, die er bei einem der Big Five-Player sammeln konnte, nämlich unter anderem Microsoft. Er ist dadurch jetzt nicht nur erfahren, absolut, was New Work angeht, sondern auch als Berater sehr leidenschaftlich, was das Thema Weiterentwicklung von Mensch und Unternehmen angeht. Ich freue mich heute wirklich sehr, mit ihm das Thema Remote-Arbeiten richtig geführt zu sprechen. Lieber Rolf, ich hoffe, ich habe dich gebürtig vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Sandra. Guten Morgen, dir auch.
Ja. Ja, 2020 war ja wirklich sehr geprägt von Remote-Arbeit, also auf gut Deutsch Heimarbeit. Ne? Wenn man so schaut, wie das übersetzt wird, findet man genau Heimarbeit als Übersetzung. Aber es ist ja natürlich sehr viel mehr als das. Wir waren mit sehr viel Herausforderungen da involviert. Wir mussten ja Arbeitsorganisation im Familiengetümmel bewältigen. Wir mussten oft mit beschränkten Raumkapazitäten, der eine mehr, der andere weniger, zu Hause klarkommen. Wir haben das Thema technische Anbindung, Hard- wie Software, stabiler Internetzugang etc. pp. Mich interessiert natürlich in deiner Arbeit, was waren die größten Herausforderungen, die du auch bei Kunden, bei Mitarbeitern, bei Menschen, die du betreut und bewegt hast, was waren die Herausforderungen, die dir da am meisten begegnet sind?
Also ich würde sagen, die größte Herausforderung war die Geschwindigkeit, mit der das abgelaufen ist. Viele, wie auch ich, du ja auch zum Teil, haben wir schon jahrelang auch von zu Hause aus oder mobil gearbeitet, haben Teams verteilt gehabt. Auch das ist jetzt nicht neu. Aber die Geschwindigkeit, mit der die Pandemie die Leute jetzt ins Homeoffice gezwungen hat und die Firmen auch gezwungen hat, umzudenken, vieles ist ja plötzlich gegangen, was vorher nicht denkbar war, und hat natürlich die Firmen, die IT-Unternehmen, die IT-Bereiche, die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter vor vollkommen neue Herausforderungen gestellt. Und die Geschwindigkeit, mit der das abgelaufen ist, das fand ich halt jetzt das Einzigartige.
Und was waren eigentlich so die ersten Angriffspunkte, sage ich es jetzt mal so, wo du gesagt hast, okay, das waren Herausforderungen, damit sind vielleicht auch die Kunden zu dir gekommen. Was waren die ersten Themen? Waren das die Technik? Waren das die Menschen? Was war das eigentlich?
Ich würde sagen, war ein guter Mix. Die Technik hat sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Also im Rahmen dessen, was die Rahmenparameter waren, nämlich Geschwindigkeit, sehr viele Leute direkt vom Büro nach Hause zu bringen, die Möglichkeiten, die ich habe, Arbeitspakete plötzlich von zu Hause aus zu bearbeiten, das ging eigentlich relativ schnell und gut. Ich würde sagen, es gab so eine Art zweite Welle, nachdem so diese erste Woge geglättet war, sich dann Gedanken zu machen, so jetzt haben wir die Notlösung, haben wir eigentlich jetzt, die hat funktioniert, aber wie können wir das jetzt eigentlich in ein stabileres Umfeld bringen? Man hat plötzlich gemerkt, was sind die Schwächen von einer Zoom-Lösung, einer Teams-Lösung, einer WebEx-Lösung, wie können wir das besser machen? Also was sind die technischen Herausforderungen, was sind aber auch die menschlichen Herausforderungen, die Führungsherausforderungen oder auch die Herausforderungen als Mitarbeiter, der ich da zu Hause jetzt plötzlich alleine sitze und mit meiner IT, mit meinen Themen, mit meinen Business-Themen auch alleine klarkommen muss. Mhm. Also ich würde sagen, es waren so zwei Wellen. Eine erste Welle, so das Notszenario hat gut funktioniert und dann kam so ein Stück weit die Not ist auch professionalisieren zu müssen. Und da kommen aus meiner Sicht eigentlich die meisten Anfragen her. Die Technik nachzurüsten. Viele hatten keine Webkamera, viele hatten keine Mikrofone. Ich habe Bekannte, die arbeiten in der Schule, die haben gemerkt, ihre Laptops, die sie hatten, waren aber relativ gut abgespeckt. Da ging halt vieles gar nicht. Und dann hat man gemerkt, man muss da erstmal nachrüsten. Und im zweiten war auch dann, man merkte auch, die Menschen müssen ein Stück weit auch lernen, wie mache ich zum Beispiel so ein Online-Meeting, wie verwalte ich mich selber zu Hause, wie führe ich meine Mitarbeiter in dieser neuen Situation. Das waren so ein bisschen die Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Da würde ich doch ganz gerne noch mal ein bisschen auch tiefer reingehen und vielleicht auch in die verschiedenen Schichten. Fangen wir mal an mit der Technik. Dann mache ich jetzt die Klammer ein bisschen größer, nicht nur Hard, sondern auch Software, weil was ich zum Beispiel auch erlebt habe, ist allein Datenschutz und Compliance. Es gibt natürlich tolle Tools, ne, mit denen man auch zusammenarbeiten kann, aber wenn das nicht gewünscht und gewollt ist beispielsweise, dann muss man mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten versuchen, die Zusammenarbeit allein zum Beispiel zu gewährleisten. Und da würde mich mal interessieren, jetzt rein von technischen Lösungen, um hier vielleicht auch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, was sind so die Top-Software, die du sagen würdest, die jetzt zum Beispiel für Kollaborationsarbeiten auch genutzt wird? Hast du da was, wo du sagst, das hat sich jetzt bewährt?
Also du hast ja schon erwähnt, dass ich ein Microsoft-Gewächs bin.
Genau.
Ich bin natürlich da relativ gut aus. Wie gesagt, ich würde sagen, dass die Geschwindigkeit, mit der das Ganze eingeführt worden ist, zu so einer ersten Notlösung geführt hat und dann zu einem Bewusstwerden, wir müssen jetzt überlegen, wie wir eigentlich solche Sachen später besser machen. Also nehmen wir mal das Beispiel Teams. Mit Teams kommt auch eine Dateiverwaltung, die auf SharePoint begründet ist. Jetzt freuen sich alle, dass sie mit Teams arbeiten und da kräftig hin und her schieben können, was sie an Dateien haben, plötzlich nicht mehr auf den File-Server in der Firma, den sie über VPN oder wie auch immer angehen können. Diesen Vorteil, den zu nutzen, aber dann auch im zweiten Schritt zu überlegen, was heißt das jetzt eigentlich datenschutzrechtlich? Wie müssen wir eigentlich unsere Daten zukünftig verwalten? Weil eines auch der Hauptprobleme, die mir begegnen, sind, dass die Kunden zu mir kommen und sagen, jetzt haben wir plötzlich 60 Inseln, alle möglichen Teams bauen ihre eigenen Dateiordner auf. Wie werden wir dem Herr? Und wie, also A, erstmal der Gedanke nach dem Geschäft, wie kann ich solche Sachen eigentlich sichern, archivieren, anderen zugänglich machen, wie kann ich also einen Business-Nutzen daraus ziehen und im nächsten Schritt natürlich auch, wie ist das eigentlich datenschutzrechtlich geregelt, was muss ich beachten? Und da ist es eigentlich so, dass die Firmen es erstmal zulassen müssen und dann kommt so eine Nachsortierungsphase, wo man dann überlegt, wie kann ich jetzt die Sachen in richtige Bahnen leiten? Ich fände es umgekehrt schlimmer, weil das wird unglaublich bremsen. Man hat ja gesehen, dass jetzt plötzlich in Schulen, in den Behörden im ersten Schritt die Datenschutzregeln so ein bisschen, ich sag mal aus meiner Wahrnehmung, ein bisschen außer Acht gelassen worden sind. Und jetzt im zweiten Schritt merkt man, wir müssen uns natürlich ein Stück weit jetzt auch beugen und schauen, welche Regeln müssen wir nachträglich einführen. Aber man hat es zumindest geschafft, dass die Leute arbeiten konnten und dass der Betrieb weiterging. Das finde ich ist ja schon mal eine ganz große Leistung, die alle Deutschen oder alle Mitarbeiter weltweit eigentlich ja gut auf den Weg gebracht haben.
Aber bevor wir zu den Menschen kommen, ich glaube, die pauschale Lösung für ein Wie, auch für technische Software, Hardware-Lösungen, ich glaube, das gibt es gar nicht, oder? Ich meine, am Ende ist doch jetzt im Moment jeder auf dem Weg, für sich zu schauen, was ist die Lösung, die zu mir passt, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Ich würde erstmal sagen, dass die Technik, also es gibt sehr viele, aus meiner Sicht sehr viele gute technische Lösungen heute, die wir haben. Ob es jetzt angefangen mit einer WhatsApp, einer FaceTime, WebEx, Zoom, es gibt so viele Lösungen. Manchmal stelle ich mir vor, was wäre denn passiert, wenn diese Pandemie vor 20 Jahren zugeschlagen hätte?
Ja.
Da hätten wir diese ganzen Möglichkeiten gar nicht in der Form gehabt. Insofern glaube ich, die verschiedenen Lösungen will ich gar nicht drüber spekulieren, welches da die bessere oder schlechtere ist. Ich habe meine Favoriten. Aber ich finde, es ist eher, dass wir die Menschen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte dazu bewegen müssen, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Mhm. Nicht erst in der letzten Sekunde vor dem Call sich zu überlegen, wie sieht mein Hintergrund aus? Habe ich überhaupt die richtigen Sachen an? Funktioniert mein Mikro? Ich war auch vor der Pandemie, war ich schon Verfechter davon. Wir haben oft Videokonferenzen gehabt, wo wir uns Meetings weltweit gespart haben. Das heißt, ich muss nicht morgens um 4 aufstehen, ich muss nicht um 6 Uhr morgens am Flughafen stehen, ich muss nicht um 8 Uhr morgens das Taxi in Hamburg zum Büro nehmen. Ich komme um 9 Uhr in das Büro, fange an, bin aber schon 5 Stunden unterwegs. Jetzt habe ich das Gleiche wieder rückwärts. Ja, das heißt, ich habe für so ein Business-Meeting, einen Business-Tag in Hamburg oder in Madrid oder wo auch immer, habe ich eigentlich nochmal einen Tag, den ich rechnen muss an Anreise und Abreise. Ich fände es richtig und gut, wenn wir einen ganz kleinen Prozentteil dieser gesparten Zeit da reinstecken würden, uns selber mit der Technik zu beschäftigen, also sich selber ein bisschen zu schulen. Da gibt es unendlich viele YouTube-Videos, die man sich anschauen kann, wie man die Technik nutzen kann. Und auch ein Stück weit besser einzulesen, wie führe ich ein Online-Meeting durch? Also nicht nur die Technik, sondern auch, wie moderiere ich das? Sorge ich auch mal für Pausen? Lasse ich Smalltalk zu? Sachen, die in der normalen Welt, in den normalen Offline-Meetings, sage ich mal, auch eine Rolle spielen, aber die jetzt gerade im Remote-Arbeiten umso wichtiger werden.
Aber du sagst gesparte Zeit. Hast du wirklich das Gefühl, jetzt kommen wir mal auf die menschliche Ebene, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und die du dann auch in so einem Prozess begleitest, hin zu besserer Remote-Arbeit, sage ich jetzt mal. Was hast du da festgestellt, was die erstmal auch für, vielleicht auch, hört sich manchmal banal an, aber was für banale Herausforderungen haben die eigentlich? Ich glaube, da muss man manchmal mit den Basics anfangen, oder? Also was hast du da erfahren?
Also angefangen von, ich sag mal, Mobiliar. Ja, fangen wir mal an mit Mobiliar, mit ganz, also den Grundbedürfnissen, die du zu Hause haben musst. Also wenn du zu Hause arbeitest, auf was für einem Stuhl sitzt du, was hast du für einen Schreibtisch? Ich verstehe vollkommen, wenn Leute Probleme haben, zu sagen, ich kann nicht den ganzen Tag von zu Hause aus arbeiten, weil ich habe da nicht dieses Equipment, was ich in der Firma habe. Weil die Wohnung ist ein Privatbereich, so ist die Wohnung mal geplant gewesen. Die ist ja nicht als Büro direkt geplant gewesen. Und ich verstehe vollkommen, wenn Leute nicht happy sind, wenn sie zu Hause auf einem Holzstuhl sitzen müssen, an einem Küchentisch, womöglich auch noch gegenüber das Kind, was Homeschooling macht. Ich habe es bequem, hier ist viel Platz. Hier ist eine Etage, die ich für mich habe, wenn ich mich zurückziehen will. Das sind so erstmal die Basics. Und da haben viele, ich sag mal, schon haben da gestrauchelt, dass die Technik und dieses Basic-Mobiliar erstmal funktioniert hat. Bildschirme waren plötzlich überall ausverkauft, ja, weil plötzlich zu Hause Bildschirme aufgerüstet werden mussten. Bandbreiten sind wahrscheinlich nachgebucht worden bei Vodafone oder Telekom oder wo auch immer, um Videokonferenzen wie jetzt unsere flüssig ablaufen zu lassen. Und ich glaube aber auch, ich bin ja ein Optimist, ich versuche ja erstmal das Positive nach vorne zu stellen. Viele Sachen, die durchs Remote-Arbeiten forciert worden sind, gefallen den Leuten auch gut, ja, und werden auch wertgeschätzt. Und es gibt glücklicherweise auch eine Studie von der DAK, die jetzt im Juli diesen Jahres, also Juli 2020, abgelaufen ist, die vollkommen eindeutig zeigt, dass, glaube ich, über 7000 Beschäftigte sind gefragt worden, dass die Leute sagen, wir haben weniger Stress, ich bin flexibler in dem, was ich tue, ich kann konzentrierter arbeiten, ich bin produktiver, ich habe einfach auch einen Zeitgewinn, weil ich morgens nicht ins Auto steige oder in die U-Bahn oder in die S-Bahn, um zum Büro zu kommen, sitze da mit 200 Leuten auf engstem Raum zusammen. Diese Zeit spare ich mir. Die Leute sagen aber auch, was ihnen durchaus fehlt, ist das Zusammenarbeiten mit den Menschen, die sie umgeben. Das ist ein ganz großer Faktor, der uns natürlich fehlt. Es gibt gar nichts darüber. Ich würde dich auch viel lieber persönlich vor mir sitzen haben. Es gibt nichts Besseres als diesen persönlichen Kontakt. Aber wenn es nun mal gerade nicht geht, dann ist das, wie wir es jetzt haben, hier auch mal machbar. Aber das war so das Erste, was ich gehört habe oder was mitbekommen habe. Mobiliar und Technik muss ein Stück weit aufgerüstet werden, angepasst werden den neuen Bedürfnissen. Aber die meisten Beschäftigten, will nicht sagen alle, aber die meisten Beschäftigten sagen eigentlich, sie sind mit der neuen Flexibilität eigentlich sehr zufrieden, dass sie es mal oder meistens jetzt im Moment von zu Hause und dann auch im Büro arbeiten können. Mhm. Und es aus meiner Sicht gibt es auch kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr in das gute alte 5 Tage Arbeiten von 9 bis 5. Mhm. Die Leute, die Mitarbeiter, die neuen Beschäftigten werden ein Stück weit darauf pochen, dass sie mehr Zeit oder flexibler ihre Zeit einplanen können, ob sie mal von zu Hause arbeiten oder mal vom Büro. Ich würde sagen, es muss passen. Ja? Wenn ich konzentriert was wegarbeiten möchte, dann ist zu Hause wahrscheinlich besser. Wenn ich aber wirklich mal in einem Projekt mit den Leuten mal einen Tag verbringen muss, dann ist es natürlich besser, sich auch mal persönlich treffen zu können. Und deswegen glaube ich persönlich, dass das Büro ein Ort des Zusammentreffens sein wird und weniger seine Bedeutung haben wird als Arbeitsplatz, wo ich was wegarbeite.
Mhm. Ja, das, also da muss ich dir zustimmen. Das glaube ich, habe ich auch, erlebe ich auch so, aber ich erlebe auch, dass Menschen in der Remote-Arbeit sehr schwer auch abschalten können. Also ich finde, beide Extreme sind zu beobachten, dass die wissen, wie sie ihre Zeit und für sich auch selber bewusst einteilen können, die machen das. Aber gerade, ich finde, jüngere Generationen, die sind, also da habe ich wirklich schon oft gesehen, dass die wirklich nicht schaffen, richtig auch den Knopf im wahrsten Sinne des Wortes auch abzuschalten. Also ich bin mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt, aber ich gebe dir vollkommen recht. Das digitale Zeitalter wird uns nicht zurück in die Büros schwemmen, sondern ich finde den Gedanken auch sehr charmant, wie du es gerade gesagt hast. Eigentlich ist das Büro irgendwann so eine Event-Location. Ja, am Ende, wo man sich zusammentrifft, wo man vielleicht bestmöglich noch einen schönen Kaffee auch zusammentrinken kann, aber es wird sich ganz anders gestalten. Und ich finde, da passt an dem Punkt aber auch wunderbar unsere Podcast-Frage. Die würde ich jetzt direkt mal mit einschieben, weil die Frage ist gerade Thema Digitalisierung. Was meinst du denn grundsätzlich eigentlich jetzt, wie viel Mensch braucht denn die Zukunft noch? Und jetzt da vielleicht auch im Sinne von, ja, werden wir jetzt eine Arbeitskraft, die man irgendwann sowieso vielleicht auch, die hinfällig sein könnte? Also jetzt mal so schon ein paar Schritte weiter gedacht in Richtung KI, in Richtung Arbeitsmodus. Was ist so dein Gefühl dazu?
Also ich würde die Antwort mal so in 2 Teile teilen. Mhm. Der erste Teil, Wie viel Mensch braucht es noch in der Zukunft? Ich glaube, es braucht viel Mensch. Ich denke aber ganz stark, dass es abhängig ist von der Qualifikation. Mhm. Deswegen finde ich es Bildung. Ich weiß, dass Bildung ja für dich auch ein großes Thema ist.
Ja, mein.
Deswegen finde ich Bildung eigentlich ein Megathema. Also ich kann gar nicht sagen, wie groß ich das Thema bemessen würde, weil Bildung so viel mit auf den Weg geben würde. Und ich sage mal, gerade die Arbeiten, die wenig Qualifikationen beinhalten, werden die schnellsten, also das werden die ersten Arbeiten sein, die durch Maschinen, durch Algorithmen ersetzt werden können. Ja? Mhm. Das sieht ja heute schon, wir sehen das ja laufend, dass solche Tätigkeiten ein Stück weit eingegrenzt werden. Andererseits haben wir aber, zumindest war das vor der Pandemie so, einen riesigen Fachkräftemangel in Deutschland. Wir könnten das Bruttosozialprodukt um Milliarden steigern, wenn wir Leute hätten, die Berufe ausführen würden, für die es offene Stellen gibt. Ja? Mhm. Und das sind zuallermeist sind es Berufe, die eine gute Ausbildung verlangen, eine gute Qualifikation. Und deswegen glaube ich, dass wenn es um Abbau von Arbeitskräften geht, dass es gerade in den Bereichen passieren wird, wo wenig Bildung vonnöten ist, weil umso leichter wird es für Maschinen und Algorithmen, die zu ersetzen. Der zweite Teil ist für mich, wie habe ich bei dem Thema, was wir haben, Remote-Arbeiten, Führen bei Remote-Arbeiten, da ist das Thema Digitalisierung aus meiner Sicht eigentlich zweitrangig, weil es geht ganz stark darum, wie kann ich jetzt meine Mitarbeiter, jetzt nehmen wir mal die Pandemie als Beispiel, ja, die Pandemie ist jetzt ein hoffentlich einmaliges Ereignis, aber Remote-Arbeiten wird trotzdem häufiger vorkommen. Pandemie wird aber ein Beschleuniger bleiben. Als Führungskraft muss ich doch jetzt schauen, wir arbeiten ja alle einem gewissen Zweck zugute. Ja? Wir wollen ja einen Zweck erfüllen. Letztendlich wollen wir produktiv sein und wir wollen für die Firma Geld verdienen. Wie schaffe ich jetzt als Führungskraft, mein Team produktiv zu halten? Dazu gehört zuallererst, dass es den Leuten gut geht. Die müssen sich wohlfühlen, die müssen wissen, was sie zu tun haben, die müssen verstehen, was ist jetzt gerade der Kontext, was ist jetzt gerade, ich sehe jetzt gar keinen mehr aus der Firma. Da bin ich als Führungskraft ganz stark gefragt, den Leuten das zu vermitteln, wo stehen wir gerade, wie geht die Firma mit der Pandemie um, was gibt es gerade für Abläufe in der Firma, was gibt es für Problemstellungen, was macht der Wettbewerb, was sagen unsere Kunden und Partner, was müssen wir tun, was muss unsere Gruppe tun, um die Firma weiter nach vorne zu bringen. Also ich muss schon versuchen, ein Universum zu schaffen, wo jeder meiner Mitarbeiter weiß, was mache ich hier eigentlich, was ist der Sinn dieses Teams, was ist der Sinn meiner Arbeit. Und was genau erwartet jetzt eigentlich meine Führungskraft von mir? Und da sehe ich zum Beispiel zu deiner Frage zurück. Da sehe ich unglaublich viel Potenzial, viel mehr Menschlichkeit, viel mehr, Raffinesse hineinzubringen, wo ich heute noch nicht weiß, ob das eine Maschine kann. Ich bin jetzt zwar selber Diplom-Informatiker und traue der künstlichen Intelligenz viel zu. Vielleicht passiert es auch irgendwann, aber das wird noch ein langer Weg, bis wir dahin kommen. Ja? Aber glaube ich, da finde ich, und da finde ich auch ein großes Manko, da finde ich, da fehlt viel. Jetzt hier in Deutschland oder auch weltweit, mag ich gar nicht zu sagen, aber das, was ich wahrnehme, ist, dass da viel Kenntnisse, viel Erfahrung, viel Weisheit fehlt, wie mit solchen Themen umzugehen ist.
Stichwort Führung. Unser Thema ist ja Remote-Arbeiten richtig geführt. Und ich muss sagen, ich finde Führungskraft, Das ist eigentlich gar nicht mehr so ein zeitgemäßer Begriff, weil Führungskraft hat ja eigentlich mittlerweile gerade in agilen Unternehmen eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und von daher würde mich erstmal interessieren, wie definierst du eigentlich noch in der jetzigen zunehmend digitalen, agilen Welt das Thema Führungskraft?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass wir, es gibt es immer noch, aber ich denke, wir kommen weg von dem streng hierarchischen Begriff der Führung. Ich denke auch, das ganze Thema neue Arbeiten bewegt sich dahin, dass die Prozesse ein Stück weit demokratisiert werden. Ich würde eine Führungskraft heute als jemanden bezeichnen, der ein sehr guter Teamplayer ist. Und der durchaus auch mal Führungsaufgaben delegiert innerhalb eines Teams, weil warum muss ich denn alles selber machen? Es gibt durchaus auch gute Leute in meinem Team, die das eine oder andere übernehmen können. Ich glaube aber, diese Führungskraft, wenn sie dann eine Führungskraft ist, ist wichtig, um da, wo es um Entscheidungen geht, da, wo es um auch mal zeitkritische Themen geht, wenn es jemanden braucht, der dann sagt, es geht jetzt rechts rum oder links rum. Auch da erlebe ich oft, dass das zu oft gezögert wird. Also ich sage mal, ich will es auch nicht durchdemokratisieren und totreden, bis wir zu einer Entscheidung kommen. Mal muss eine Entscheidung auch schneller gefällt werden. Und dann braucht es dann vielleicht jemanden, der per Titel dann entscheiden darf und entscheiden muss. Und das macht auch eine gute Führungskraft aus, dass sie auch bei einem gewissen Risiko und bei Nichtwissen aller Rahmenparameter trotzdem eine Entscheidung treffen muss, damit es vorwärts geht. Ganz oft habe ich selber in meiner Karriere auch oft erlebt, sitzen die Mitarbeiter da und sagen, wenn er doch endlich mal entscheiden würde, ist eigentlich egal, ob rechts rum oder links rum, aber er muss es mal entscheiden, bevor wir jetzt noch 4 Wochen lang hier rumwarten. Und dann glaube ich, ist es wichtig, dass es jemanden gibt, der so eine Entscheidung trifft. Aber ich finde nicht, ich bin kein Freund dieses klassischen hierarchischen Anführers, der quasi alles und jedes zu entscheiden hat. Ich selber als Führungskraft habe auch gerne mal Sachen abgegeben, weil ich auch glaube, dass in vielen Punkten meine Mitarbeiter viel schlauer sind als ich. Und warum dann nicht auch sagen, würdest du es entscheiden? Ganz oft ist bei mir vorgekommen, wie würdest du es entscheiden? Dann hat derjenige gesagt, ich würde es so rum machen. Dann sage ich, dann machen wir es so rum. Ja, also da glaube ich, da bewegen wir uns ein Stück weit von weg. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Remote führen, wir wollen ja auch Leute, auch wenn sie remote arbeiten, dahin bringen, dass sie durchaus selber mal in eine Führungskraft hineinwachsen können und in die Führungskraft reinwachsen können. Das müssen sie auch ein Stück weit auch üben und ausprobieren.
Ja, ich glaube aber auch ganz sicher, dass ich glaube, diese Geschwindigkeit, um die es geht, die bekommst du auch wirklich nur hin, wenn du Verantwortung in die Mitarbeiter gibst und die durch intrinsische Motivation dann wirklich auch in einem viel schnelleren Umsetzungsmodus kommen. Ne? Also das, ich glaube, das wird man auch immer mehr sehen. Das ist halt ein langer Weg, bis wir die klassischen Unternehmen in so einen Modus gebracht haben. Aber was mich natürlich jetzt interessiert, sind deine Erfahrungswerte, weil wir gesagt haben, okay, Remote-Arbeiten richtig geführt. Wie führt man denn richtig beim Remote-Arbeiten? Was sind denn deine ja, was ist dein Erfahrungswert in dem Punkt, den du da uns vielleicht mitgeben könntest?
Also ich fange immer ganz gerne bei mir selber an und frage mich, wie würde ich denn selber gerne geführt werden und warum? Weil wenn ich weiß, wie ich selber funktioniere und wie ich so funktioniere, dass es mir gut tut, dass es mir gut geht, das ist so ein bisschen wie der Vergleich im Flugzeug, wenn die Atemmasken runterfallen, ja, erstmal schauen, dass man selber atmen kann, bevor man die anderen beatmet. Damit würde ich mal anfangen. Wie möchte ich selber geführt werden? Was muss passieren, damit es mir gut geht? Mir dabei auch bewusst werden, was habe ich für Nöte und Bedürfnisse und Schwächen? Und ich selber bin damit immer gut gefahren, wenn ich mit meinen Mitarbeitern das auch geteilt habe und gesagt habe, also ich stehe gerade vor folgenden Problemen, mir geht es damit so und so, mich ein Stück weit dazu öffnen, transparent zu sein, weil ist mal auch die Führungskräfte, die jetzt ins Homeoffice geschickt worden sind, sind ja die haben das ja auch nicht gewollt oder geübt, die mussten ja auch erstmal mit der Situation klarkommen. Das heißt, da durchaus zu sagen, ich lerne da selber auch noch. Gib mir bitte Feedback, was ich besser machen kann, ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt ist, den Mitarbeitern zuzuhören und auch sie auch ein Stück weit zu forcieren, dass sie sich selber ebenfalls öffnen und sagen, was ist es denn, was bei dir gerade abläuft? Was hast du für Nöte und Bedürfnisse? Da kommt zum Beispiel die Küchensituation mit Homeschooling-Kind gegenüber. Da muss ich als Führungskraft erstmal zuhören, ja. Das ist für mich ein wichtiges Thema, zuhören und hören, was auf der anderen Seite eigentlich passiert, was da für Bedürfnisse da sind. Dann denke ich, als Führungskraft ist es ein Stück weit meine Aufgabe, denjenigen, die alle im Remote sitzen, Halt zu geben, ja. Also sprich diese Sinnfrage, wofür gibt es uns eigentlich? Was passiert hier gerade um uns herum, damit die Leute, die jetzt isoliert zu Hause sitzen, die nicht Kontakt haben, Kaffeebar, Großraumbüro, Chef läuft dauernd vorbei, das ist im Moment nicht da und muss ein Stück weit aufgefangen werden. Deswegen frage ich es dann explizit ab. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen am Anfang. Erstmal zu fragen, wie es geht, wie es besser gehen könnte, und ein Stück weit Halt zu geben. Ich möchte aber auch noch ergänzen, dass ich habe eben gesagt, es gibt diese Führung in der klassischen Sicht, die gibt es aus meiner Sicht nicht mehr. Ich finde auch, dass es den Mitarbeiter in der klassischen Sicht nicht mehr gibt. Ich finde, ich habe so einen Spruch, den ich gern zitiere, ist, Führung ist keine Einbahnstraße. Also Mitarbeiter müssen ein Stück weit auch sich selber auch öffnen und auch dem Vorgesetzten helfen, die Führungsaufgabe wahrzunehmen. Das heißt, ich muss auch vielleicht ein Stück weit einfordern oder dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten auch mal sagen, das und das funktioniert nicht gut, das und das im letzten Meeting ging schief, mir fehlen gerade die Prioritäten, ich komme nicht zur Ruhe, weil ich bis 10 Uhr abends noch Calls beantworte, ich habe keine Mittagspause, weil wir viel zu viele Meetings machen. Das sind natürlich Sachen, die müssen im Zusammenspiel dann auch gelöst werden. Aber da finde ich eben, wir sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute auch, glaube ich, emanzipiert genug, da auch mal den Mund aufzumachen und auch dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten mal zu sagen, was gut geht und was nicht gut geht.
Aber eigentlich hast du jetzt ja schon einen wunderbaren Schlusssatz gesagt, Führung ist keine Einbahnstraße. Vielleicht kann man sich das ja ein bisschen auch beherzigen, Thema Transparenz, Thema sich Zeit zu nehmen, sich zuzuhören, sich gegenseitig zu fragen, wie es einem geht. Ich glaube, das sind alles so fast schon Basics, aber die jetzt so sehr elementar geworden sind in unserer Remote-Arbeitswelt. Ja, lieber Rolf, unsere Zeit ist leider schon jetzt zu Ende für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt vielleicht nochmal in unserem Podcast. Ja, und ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt heute auch noch einen spannenden Impuls bekommen. Wenn nicht, ihr könnt den Rolf auch gerne ansprechen darauf. Wie kann man dich denn finden, Rolf, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
Am besten über unsere Webseite, das ist die www.dieoptimisten.eu.
Na wunderbar, sehr schön. Ja, ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir über dieses spannende Thema unserer Zukunft zu sprechen. Und ich hoffe, ihr konntet da draußen auch sehr viel heute mitnehmen und schaltet gerne wieder ein bei unserem Human Talk Podcast. Und natürlich freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung auf iTunes, wie immer. Ja, bleibt gesund vor allen Dingen und nutzt einfach diesen Umbruch für was Neues. Eure Sandra Wilson. Tschüss. Tschüss, Rolf. Danke dir.
Ciao, Sandra. Danke.